Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres. Weitere Informationen finden Sie auf www.dieres.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Guten Morgen. Versuchte Kindesentführung. In Tschad werden 6 Mitarbeiter der französischen Hilfsorganisation Arche de Zoé zur Zwangsarbeit verurteilt. 3 Jahre nach dem Tsunami. In Khao Lak im Westen Thailands flanieren die Badegäste wieder an den Traumstränden. Doch hinter den Kulissen hat sich einiges verändert. 2007, das Jahr der Volksinitiativen. Dem Wahlkampf sei Dank wurden in diesem Jahr so viele Initiativen lanciert wie schon ziemlich lange nicht mehr. Weitere Themen: Serbien erhebt mit einer Resolution den unbedingten Anspruch auf Kosovo und in Kenia finden Wahlen statt. Alle Kandidaten wollen die Korruption bekämpfen und die Wirtschaft liberalisieren. Der Fall hatte diesen Herbst für großes Aufsehen gesorgt. Mitarbeiter der französischen Hilfsorganisation Arche de Zoé hatten versucht, über 100 Kinder, angeblich Waisenkinder, aus der sudanesischen Krisenregion Darfur nach Europa zu bringen. Nun hat ein Gericht in Tschad 6 französische Mitarbeiter der Hilfsorganisation zu 8 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Franco Battel.
Das Gericht in der Hauptstadt des Tschad, N'Djamena, begründete sein hartes Urteil damit, die Mitarbeiter der Hilfsorganisation hätten die Kinder entführen und nach Europa bringen wollen. Neben den 8 Jahren Arbeitslager ordnete das Gericht auch eine Entschädigung an. Die Hilfswerkmitarbeiter sollen den Eltern der Kinder rund 6 Millionen Euro bezahlen. Ob die Mitarbeiter die 8-jährige Strafe in einem Arbeitslager im Tschad aber je antreten müssen, ist unklar. Paris will in den nächsten Tagen in N'Djamena beantragen, dass die Verurteilten nach Frankreich zurückkehren können. Ob und in welcher Form sie die Strafe dort absitzen müssen, ist unklar. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisation hatten vor Gericht erklärt, sie hätten die Kinder, von denen sie dachten, sie seien Vollwaisen und stammten aus der sudanesischen Krisenregion Darfur, vor dem sicheren Tod retten wollen. Einige dieser Kinder sagten aber aus, ihre Eltern seien noch am Leben und sie stammten auch nicht aus Darfur und seien mit Süßigkeiten aus ihren Dörfern gelockt worden. Der Anwalt der Hilfsorganisation Arche de Zoé aber kritisierte nach dem Urteil das Gerichtsverfahren. Er sprach von einem politisch motivierten Urteil.
In Serbien hat das Parlament mit einer Resolution seinen Anspruch auf Kosovo bekräftigt. Die mehrheitlich von Albanern bewohnte Provinz sei integraler Bestandteil Serbiens. Die Meldungen hat Fritz Schneider.
Allein der UNO-Sicherheitsrat könne über den Status Kosovos entscheiden, heißt es im Text der Resolution des serbischen Parlaments. Gemäß dieser Resolution will Serbien auch all seine diplomatischen und sonstigen Beziehungen mit den USA und den meisten EU-Staaten prüfen und allenfalls einfrieren. Diese Staaten sprechen sich für eine unabhängige Provinz Kosovo aus. In Kenia sind 14 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ein neues Parlament und einen Präsidenten zu bestimmen. Umfragen zufolge wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Präsident Kibaki von der Nationalen Einheitspartei und dem Oppositionspolitiker Odinga vom Orangen Bündnis erwartet. Beide hatten im Wahlkampf versprochen, die Wirtschaft Kenias zu liberalisieren und Korruption zu bekämpfen. Rund 15.000 internationale Beobachter wachen über die Wahlen, da Fälschungen befürchtet werden. In den vergangenen Monaten kosteten Ausschreitungen zwischen den Anhängern der verschiedenen Kandidaten 70 Todesopfer.
Als gestern vor 3 Jahren eine gigantische Flutwelle verschiedene Länder rund um den Indischen Ozean verwüsteten, gelangte der Begriff Tsunami wie ein Blitz in unseren Wortschatz. Der Tsunami am Stephanstag vor 3 Jahren forderte 230.000 Todesopfer und ein Vielfaches höher war die Zahl der Menschen, die von einer Minute zur anderen alles verloren haben. Besonders stark betroffen war die indonesische Insel Sumatra, aber auch die gerade bei Westschweizer Badetouristen beliebten Strände im Westen von Thailand. Dort, mitten im Ferienparadies, hält sich zurzeit unser Mitarbeiter Pascal Nuffer auf. Er hat schon vor 3 Jahren aus dem Katastrophengebiet berichtet und er hat seitdem die Entwicklung dort genau verfolgt. Ich sprach mit ihm heute früh darüber, wie sich die Touristenorte in Thailand heute präsentieren und was sich seit dem Tsunami dort verändert hat.
Nun, das Tourismusparadies Khao Lak ist wirklich wieder zurück, so wie man sich's vorstellt aus dem Bilderbuch. Die Palmen spenden wieder Schatten, darunter sind Leute am Sonnenbaden. Es hat Leute, die flanieren am Strand, Familien mit Kinderwagen sind zurück. Also nichts deutet eigentlich mehr darauf hin, dass hier vor 3 Jahren dieser Tsunami gewütet hat. Allerdings täuscht dieses Bild ein bisschen, denn unter der Oberfläche hat sich in dieser Region sehr viel verändert. Und das sieht man als Tourist auf den ersten Blick natürlich nicht.
Was hat sich denn in den letzten 3 Jahren genau verändert?
Nun, es gibt einen sehr sichtbaren Teil hier in Khao Lak. Khao Lak ist herausgeputzt, Khao Lak ist schicker geworden und dann hat es hier in Khao Lak natürlich wie an allen anderen Stränden jetzt ein Warnsystem, das sichtbar ist. Es sind Evakuationsrouten ausgeschildert. Ein weiterer Teil, der aber nicht sichtbar ist, ist die Bevölkerungsstruktur, die sich hier verändert hat. Viele Familien, die vorher an diesen Küsten gewohnt haben, die sind weggezogen. Freiwillig, aber auch unfreiwillig.
Was ist denn da genau passiert? Was hat dazu geführt, dass diese Leute weggezogen sind?
Nun, in Khao Lak hat es ja eben länger gedauert als in Phuket beispielsweise, bis die Touristen wieder zurückgekommen sind. Und da hatten eben viele dieser kleinen Familienbetriebe, die vielleicht zuvor ein paar Bungalows betrieben haben, den Atem nicht, um 2 Saisons lang zu warten, bis die Touristen wieder zurück sind. Und genau diese Gunst der Stunde haben viele Immobilienhaie und Hotelketten ausgenutzt und haben sich das Land zu günstigen Preisen zusammengekauft. Es kommt dazu, dass in vielen Fällen die Landrechte nicht geklärt waren, dass also viele Familien, die vorher da gewohnt haben, einfach aus Gewohnheitsrecht da waren und das hat wiederum dazu geführt, dass jetzt heute ungefähr 35.000 Haushalte der ganzen Küste entlang in Rechtsstreitereien verwickelt sind und eben am Schluss einfach weggezogen sind, weil sie damit den großen Ketten Kleinbein geben mussten.
Thailand 3 Jahre nach dem Tsunami. Das waren Ausführungen von Pascal Nufer aus Khao Lak. Das Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan gilt seit langem als Rückzugsgebiet für islamische Extremisten. Im Kampf gegen die Taliban und gegen Al-Qaida wollen die beiden Staaten nun stärker zusammenarbeiten.
Der pakistanische Präsident Pervez Musharraf und der Präsident Afghanistans Hamid Karzai haben dies bei einem Treffen in Pakistan vereinbart. Konkret wolle man Geheimdienstinformationen austauschen und die Grenzkontrollen verschärfen. Ähnliche Gespräche hat es bereits früher gegeben, jedoch kaum mit Ergebnissen. In Russland hat die Oppositionsbewegung von Ex-Schachweltmeister Garry Kasparow eine Internetseite eröffnet. Auf dieser Website wird die Verfolgung politischer Aktivisten, Menschenrechtler und Journalisten dokumentiert. Die Betreiber erklärten, das harte Vorgehen der Behörden gegen Andersdenkende habe sich im letzten Jahr verschärft. Menschen würden zusammengeschlagen oder ermordet und willkürliche Festnahmen und Durchsuchungen seien an der Tagesordnung. Die russischen Behörden weisen die Vorwürfe der Opposition zurück. Wer die Sphinx oder die ägyptischen Pyramiden zu gewerblichen Zwecken nachbaut oder auf Bildern verewigt, soll dem ägyptischen Staat etwas bezahlen müssen. Ägypten will also für seine historischen Monumente eine Art Urheberrecht geltend machen. Ein solches Gesetz werde derzeit vorbereitet, erklärte der Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung. Die neue Bestimmung werde weltweit gelten, fügt er hinzu. Unklar ist, wie Ägypten das Gesetz außerhalb seines Staatsgebietes durchsetzen wird.
Sie hören die Sendung heute Morgen, es ist 6.09 Uhr. In der Schweiz ist man besonders stolz auf die direkte Demokratie, vor allem auf die Volksrechte, also die Möglichkeit, Volksinitiativen und Referenden zu ergreifen. In diesem Jahr wurden besonders viele Volksinitiativen lanciert, 11 an der Zahl. Das sind so viele wie seit 9 Jahren nicht mehr. Monika Zumbrunn.
Eine Volksinitiative zu lancieren bringt viel Arbeit mit sich, ist teuer, aber verspricht viel Medienpräsenz. Deshalb erstaunt es nicht, dass 2007 besonders viele Volksinitiativen lanciert wurden. Sie boten im Wahljahr Gelegenheit, sich zu profilieren. Die linken und die rechten Parteien waren dabei ähnlich aktiv. Das rechte Lager startete 3 Volksinitiativen zur Ausschaffung krimineller Ausländer, zum Minarettverbot und zur Abschaffung der Rassismusstrafnorm. Linker Seite kamen gleich 3 Initiativen zum Thema Klima- und Landschaftsschutz. Eine 4. will die Armeewaffen im Zeughaus deponiert wissen. bleiben noch 4 weitere Initiativen von verschiedenen Komitees, so zur Förderung der musikalischen Bildung, zum Bausparen sowie zu Steuervergünstigungen für Wohneigentümer im Rentenalter. Zurzeit werden für die Initiativen Unterschriften gesammelt. Bis zur Abstimmung vergehen jedoch noch etliche Jahre. Und die Chance auf ein Ja an der Urne ist klein. Seit der Einführung der Volksinitiative wurden knapp 350 eingereicht, jedoch nur gerade 15 davon waren erfolgreich.
Es ist wieder Spengler Cup in Davos und im zweiten Spiel hat das Team Kanada am Abend gegen Pardubice aus Tschechien 4:3 gewonnen, dies nach dem Penaltyschießen. Bereits unter Druck ist Gastgeber Davos. Nach der Startniederlage gegen Mannheim müssen die Bündner heute gegen das Team Kanada punkten. HCD-Stürmer Michel Riesen zollt diesem Team Respekt.
Es sind alles Ausländer, die bei uns in der Schweiz spielen, die auch in der Torschützenliste zuvorderst gefahren sind. Wir wissen, dass sie in den Turnieren immer zu einer guten Mannschaft zusammenstehen. Und das sind die Qualitäten, die sie alle Jahre haben. Und, das fällt bei uns an. Wir haben gleich viele Chancen und wir müssen es einfach nutzen.
Das Spiel HC Davos Team Kanada beginnt heute Abend um 20.15 Uhr. Und damit zu den Börsendaten von Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index unverändert bei 13.552 Punkten. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 15.563 Punkten, minus 0,6%. Der Dollar wird zu 1.15.11 gehandelt, der Euro zu 1.66.72 bzw. zu 1.44.86.
Die Wetterprognose für heute Donnerstag: Über dem Flachland liegt wieder teilweise zäher Nebel bis auf etwa 800 Meter. Sonst ist es meist sonnig. Im Norden werden rund 0 Grad, im Süden bis 8 Grad gemessen. Nachrichten und Hintergrundinformationen, wann Sie sie hören wollen, das gibt es bei uns im Programm DRS4 News. Und Sie finden alles auch im Internet bei uns, drs.ch. Das waren die DRS-Frühinformationen. Veronika Meyer verantwortete die Sendung. Am Mikrofon Daniel Knoll.